Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute wollen wir über das Thema Karriere sprechen. Natürlich nicht in Form von einer Karriereberatung, sondern um das Konzept historisch einzuordnen. Heute ist Karriere etwas Selbstverständliches, fast alle suchen nach Wegen aufzusteigen. Lange Zeit aber in der Menschheitsgeschichte gab es wenig Möglichkeiten, Karriere zu machen, also im Beruf sozial aufzusteigen, eine Karriere zu machen, einen Weg woanders hinzugehen, also eine andere Richtung zu wählen, als zum Beispiel die Eltern es dann taten. Das ändert sich erst im Kapitalismus mit dem Wegfall von ständischen Grenzen und vom Zunftwesen. Mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft gibt es sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der staatlichen Verwaltung zum ersten Mal soziale Mobilität für alle, zumindest in der Theorie, müssen wir gleich hinzufügen.
Historisch gesehen haben wir es also mit einem relativ neuen Phänomen zu tun, nach vielen, vielen Jahrtausenden Menschheitsgeschichte. Mit kaum ausgeprägter sozialer Mobilität gibt es nun seit einigen Jahrhunderten etwas wie Karriere. Und wir wollen neben diesem historischen Rückblick, den wir auf jeden Fall heute leisten wollen, auch mal einen Blick in die Gegenwart werfen. Wie steht es eigentlich wirklich um die soziale Mobilität in Deutschland? Hat die Bildungsexpansion der letzten Jahrzehnte wirklich dazu geführt, dass es einfacher ist, sich ökonomisch besser zu stellen, als beispielsweise die Eltern oder auch innerhalb der eigenen Generation sich besser zu stellen als andere soziale Gruppen und Klassen? Oder ist die bundesdeutsche Gesellschaft genauso wenig durchlässig wie vor einigen Jahrzehnten? All das wollen wir heute differenziert diskutieren.
Zunächst aber möchten wir verweisen auf unsere Zusatzangebote, einmal auf die Speakeasy Bar. Dort beantworten wir wie immer eure Fragen sehr ausführlich. Außerdem gibt es noch Wohlstand für alle Literatur. Da haben wir zuletzt über die Hillbilly-Elegie von J.D. Vance gesprochen. Und dabei haben wir uns gefragt, hat sich eigentlich das Denken von Vance verändert? Gibt es da so eine Bekehrung zum Trump-Fan oder war das nicht schon immer irgendwo da? Und wir können auch ganz gut diese Literatur einmal vergleichen mit den autofiktionalen Werken, die sonst noch entstanden sind. Und wir können auch da nochmal unseren Begriff Lumpenproletariat anwenden und schauen, ob der auch zutrifft auf das Milieu, das Vance da beschreibt.
Und Ende des Monats sprechen wir dann außerdem über Theodor Fontanes Berlin-Roman Frau Jenny Treibel. Und da geht es um die Partnersuche und um die Frage, wie viel finanzielle Berechnung im Kapitalismus in Liebesbeziehungen steckt. Wer das hören mag, kann es bei Patreon und Steady unterstützen. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Und wir wollen natürlich noch einmal 5 Sekunden darauf hinweisen, wir haben ein Kinderbuch geschrieben, Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut. Gerade heute, wo wir das drehen, ist der Weltverriss erschienen, auch die Springerpresse schäumt. Einen besseren Indikator für ein gutes Buch kann es ja eigentlich kaum geben.
Zurück zum Thema Karriere, Geld oder Liebe, darum geht es ja bei Fontane. Das ist eine Frage, die sich auch noch stellt. Also auch diese Möglichkeit des Aufstiegs gibt es selbstredend immer noch. Heiraten, ja, erben oder dann beruflichen Aufstieg. Aber das ist nun etwas, was es lange Zeit überhaupt nicht gegeben hat. Sowohl die herrschaftlichen als auch die ökonomischen Institutionen waren stark verkrustet. Es gab zwar einen Markt, aber es gab keine moderne Gewerbefreiheit. Blicken wir zum Beispiel mal auf die mittelalterlichen Städte. Damals waren es im Handwerk die Zünfte, die darüber bestimmten, wer welchem Beruf nachgehen durfte, wie die Arbeiten verrichtet werden mussten, etc., also bis hin zur Kleidung. Ja, das war ja wirklich eine sehr, sehr strenge Normierung. Man konnte in den Städten also nicht einfach jeden Handwerksberuf sich aussuchen und erlernen und dem nachgehen, der einem gefiel. Das waren die Zünfte, die den Marktzugang regelten und dann auch die Preise bestimmten.
Und das betraf einerseits dann den Markt und die dort angebotenen Produkte. Es betraf andererseits aber auch diejenigen, die in den entsprechenden Gewerbezweigen arbeiten wollten. Ja, also es war, könnte man sagen, gewissermaßen einerseits eine Schädigung der Konsumenten. Also es gab sicherlich viele Produkte, die sich auch nicht durchgesetzt haben oder später durchgesetzt haben, als es möglich gewesen wäre, weil ja die Zünfte den Marktzugang sehr stark kontrolliert haben. Andererseits war es dann auch nicht einfach möglich, immer mal den Beruf, wo man gerade Lust hat, dem nachzugehen, den zu ergreifen, weil man eben über diese Institutionen und deren sehr rigide moralische Normen auch kommen musste, also dem entsprechen musste, um überhaupt diesem Beruf nachgehen zu können. Und Knut Schulz schreibt dazu in seinem Buch Handwerk, Zunft und Gewerbe: Eines der wichtigsten Elemente war der Zunftzwang, das heißt die Kontrolle über die Zulassung zum Gewerbe bzw. die Aufnahme in die Zunft nach Überprüfung der Qualifikation, der Entrichtung der Aufnahmegebühren und der Verpflichtung auf Brauch und Recht. Die Zunft erlangte damit ein Monopolrecht gegenüber Zunftfremden. Und des Weiteren hält er fest, die Zunft verfügt über eine eigene Gerichtsbarkeit, sowohl in Markt- und Gewerbefragen als auch in Angelegenheiten des Verhaltens und der Ehre. Wir haben ja also eigentlich auch staatliche Institutionen, die damals von der Privatwirtschaft übernommen wurden. Da wurde gerichtet darüber, wer darf welche Arbeit nachgehen, ist dieser oder jener Markteintritt zulässig. Aber es ging eben auch wirklich um das persönliche Verhalten der Leute, die dort gearbeitet haben. Und das ist ja heute eigentlich gar nicht mehr Sache von Arbeitgebern.
Nein, wir sind eher verwundert, wenn Arbeitgeber sich da auch noch einmischen wollen oder würden. Und dann gibt es ja immer auch Diskussionen, müssen eigentlich die Angestellten sich im Privaten, wenn sie in den sozialen Medien zum Beispiel vertreten sind, sich so verhalten, dass es das Unternehmen nicht beschädigt? Und was bedeutet das dann alles? Also zum Beispiel Nacktbilder posten, wäre das ein Problem? Verletzt das die Ehre des Unternehmens? Ja, das sind ja Streitigkeiten, die es de facto gibt. Oder denken wir an diesen Sylt-Fall.
Ja, oder denken wir daran, als ich in der Zeit Online-Kommentarspalte, als man mir russische Lagerhaft gewünscht hatte, da war ja auch sehr leicht nachzusehen, wie der Mann hieß, der das geschrieben hat. Gott sei Dank hat niemand dessen Unternehmen darauf angesprochen, aber auch da wäre die Frage, ob das nicht eine gewisse Rufschädigung sein könnte, wenn man Projektleiter bei einem namhaften Automobilkonzern ist und sowas öffentlich ins Netz schreibt.
Zünfte waren streng hierarchisch organisierte Körperschaften, die den Zugang zum Markt und zu Marktplätzen monopolisierten. Also Moralvorstellungen spielten eine große Rolle, die uns heutzutage eigenartig erscheinen. Und es gab auch immer wieder Versuche, nur diejenigen, die ehelicher Geburt waren, in die Zünfte aufzunehmen. Auch wenn das oft an der gesellschaftlichen Realität scheiterte. Es gab zu viele uneheliche Kinder, um diese Forderung immer ernsthaft durchzusetzen. Dennoch wird hier sichtbar, es handelte sich nicht nur um starke Einschränkungen der Handelsfreiheit, weil die Verteilung von Arbeiten relativ stark zentralisiert wurde. Auch gab es eine moralische Gängelung der Zunftmitglieder, die heute unvorstellbar scheint. Wer mit wem verkehrt, wer wessen Sohn oder Tochter ist, all das darf heute gar nicht mehr in Bewerbungsgesprächen gefragt werden. Es spielt auch schlichtweg keine Rolle für die Qualifikation.
Und das ist ja das Versprechen der modernen bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Meritokratie, wie es gerne heißt. Ja, dass man ohne Ansehen der Person und des eigenen Hintergrundes, also die Frage, kommt man aus gutem oder armem Hause, kommt man aus unehelicher Beziehung oder kommt man aus einer ganz braven bürgerlichen Ehe. All solche Dinge, die sollen heutzutage keinerlei Rolle mehr spielen, waren damals aber von Relevanz und dementsprechend handelt es sich um sehr rigide Institutionen, die wirtschaftliche Innovation und auch Transformation verhinderten. Und wir haben hier ja einige auch kulturell interessierte Hörerinnen und Hörer und gerade den Opernliebhabern dürfte das bekannt vorkommen. Es gibt ja die Wagner-Oper, die Meistersinger von Nürnberg, das ist ja seine einzige komische Oper. Und da geht es um einen jungen Ritter, der in die Zunft der Meistersinger aufgenommen werden will, um dann wiederum an einem Singerwettstreit teilnehmen zu können, um da halt um die begehrte Frau freien zu können. Und er muss dann im ersten Akt dieses Dramas recht schmerzhaft erfahren, wie wenig Innovationsgeist bei den Meistern vorhanden ist. Also sein Meisterlied, das eigentlich sehr gut ist, das aber nicht den althergebrachten Formen entspricht, wird dort abgewiesen. Und er ist dennoch ein großer Dichter und später gewinnt er dann auch die Gunst des Volkes und verwirft dann gewissermaßen auch diese alten Regeln und wendet sich eigentlich von den Meistern ab. Und diese Geschichte ist ein schönes Sinnbild der verkrusteten Strukturen vorkapitalistischer Zeiten. Da hat man ein
Angebot. Oder nicht. Oder er vollzieht selbst schon die Restauration. Also ist er wirklich so innovativ? Das ist ja die große inszenatorische Frage, die sich dann da immer stellt. Ist er eigentlich der, der sich den Meistern doch nur anpasst? Ist nicht das Lied, das er da singt, ein so wohlgefälliges, dass das klar ist, dass das die Gunst des Volkes erobert? Ist also der Avantgarde-Gedanke schon verschwunden, um akzeptiert zu werden?
Das ist jetzt das Ganze von der künstlerischen Seite
genommen. Das wollen wir jetzt nicht hier aufräumen.
Genau, das ist jetzt das Ganze von der künstlerischen Seite genommen. Aber jetzt auch von der ökonomischen Seite her genommen, wenn man mir die Analogie kurz erlaubt. Es ist natürlich nur eine Analogie, da kann man jetzt immer drüber streiten. Aber wir haben hier ja ein Angebot, das gemacht wird. Ein Angebot, das eigentlich auch beim Volk, also bei denjenigen, die den Markt ausmachen, gut ankommt, das dann aber durch die Zunft unterbunden wird. Also das Ding ist ja, dass er nur, wenn er quasi in diese Zunft aufgenommen wird, überhaupt die Chance hat, dieses Lied dem Volke vorzutragen und um die Hand seiner Angebeteten zu freien. Und dieser Zugang zum Markt, der wird ihm da ja quasi gewährt. Das heißt also, das, was eigentlich sich der Beliebtheit im Volk erfreuen würde und dann vielleicht noch innovativ ist, da kann man jetzt drüber streiten, das wird von diesen Meistersingern unterbunden.
Ja. Die entscheiden, was gesungen wird, beziehungsweise, um in deiner Analogie zu bleiben, was verkauft werden darf. Und das ist ja heute anders. Da kann man einfach seine Waren auf den Markt bringen und gucken, ob sie gekauft werden. Natürlich haben wir heute auch Strukturen, die man erstmal durchbrechen muss. Also jetzt seine neue Ware in den Supermarkt überall zu bekommen, ist auch schwierig. Da kann man jetzt auch nicht einfach sagen, ich habe hier was, stell's mal ins Regal. Es soll auch nicht verschwiegen werden, dass Frauen durch die Zünfte diskriminiert wurden und ihre freie Arbeit wurde eingeschränkt. Wir können nun noch viele weitere Beispiele anführen, aber es ist wohl sehr verständlich geworden, eine moderne Karriere, in der nach meritokratischem Ideal die Pfiffigsten sich durchsetzen, war in solchen Strukturen kaum möglich. Ähnliches gilt für den vorbürgerlichen Staat. Auch in den staatlichen Strukturen herrschte kein meritokratisches Ideal vor. Das änderte sich aber dann mit Beginn der bürgerlichen Gesellschaft, wie man beispielsweise an Frankreich gut sehen kann. Zwar schaffte Napoleon den Adel nicht ab, aber er verlieh die Titel nur noch an diejenigen, die sich um das Kaiserreich verdient gemacht hatten.
Ja, der Historiker Eric Hobsbawm, der schrieb dazu in seinem Klassiker Europäische Revolutionen 1789 bis 1848, eine Gesellschaft, in der die Hälfte des Adels aus Familien der alten Aristokratie stammte, mag uns weniger revolutionär erscheinen, aber dem Bürger jener Zeit erschien es weit bedeutungsvoller, dass die andere Hälfte ihre Titel erst nach der Revolution erhalten hatte, besonders wenn er seinen Adel mit den weitaus exklusiveren Hierarchien des übrigen Kontinentaleuropa verglich. Das heißt also, man hat hier eine Fortsetzung der alten Institutionen zwar, also der Adel wird mit der Französischen Revolution nicht einfach abgeschafft, auch wenn seine Macht natürlich begrenzt wird, aber er wird erstmal beibehalten. Das geht aber dennoch mit einer Meritokratisierung, also mit einer Verbürgerlichung einher, was kontraintuitiv klingt, aber Hobsbawm schildert das sehr schön, also dass wirklich nur noch diejenigen, die sich verdient gemacht haben ums Vaterland, dann diese Titel bekommen. Und er erklärt des Weiteren, dass es auch so eine Meritokratisierung des Bildungssystems gibt. Ja, man hat da zum Beispiel die Schaffung standardisierter Examen. Es wird eine Vergleichbarkeit von Leistungen im Bildungssektor geschaffen, die dann wiederum zu einer Meritokratisierung der Beamtenlaufbahn führt. Da ist dann nicht mehr einfach nur die Günstlingswirtschaft wie in vorbürgerlichen Zeiten, wo dann nach Gutdünken des Herrschers die guten Posten im Staat vergeben werden, sondern es gibt eine gewisse Transparenz, nach welchen Richtlinien Menschen diese Posten bekommen, beispielsweise aufgrund guter Noten in bestimmten Akademien. Also das ist ja auch ein Produkt der nachrevolutionären Zeit in Frankreich, das bis heute besteht, dass man all diese Akademien hat für die verschiedenen Zweige staatlicher Laufbahn. Ja, also wirklich, dass dort eine staatliche Elite produziert wird, wie man das zuvor nicht gekannt hat. Und diese Institutionen sind eigentlich bis heute sehr wichtig für den französischen Erfolg. Und Hobsbawm schreibt dann, die Eröffnung des Bildungsweges für das Talent führte zu einem Widerspruch. Das Resultat war nicht die offene Gesellschaft des freien Wettbewerbs, sondern die geschlossene Gesellschaft der Bürokratie. Beide waren, jede auf ihre Art, charakteristische Institutionen der bürgerlich-liberalen Ära. Das Ethos der höheren Beamtenschaft des 19. Jahrhunderts war grundlegend von der Aufklärung des 18. Jahrhunderts bestimmt. Wenn ein Mann mit Verdiensten einmal in die Beamtenschaft gelangt war, trat die automatische Beförderung an die Stelle des freien Wettbewerbs, obwohl die Geschwindigkeit der Beförderung und die Höhe der Stellung, in die er gelangen konnte, theoretisch noch von den persönlichen Verdiensten abhingen. Außer in den Fällen, wo kooperative Gleichmacherei die Beförderung aufgrund des Dienstalters durchgesetzt hatte.
Die automatische Beförderung klingt nun erst einmal nicht nach Karriere, die auf einem meritokratischen Ideal fußt, aber zumindest war der Weg hin zu dieser Beamtenstelle meritokratisch als früher angelegt und die Günstlingswirtschaft der vorrevolutionären Gesellschaft war damit zurückgedrängt worden. Noch einmal zitieren wir Hobsbawm. Was die höheren Beamten miteinander verband, waren ihre gemeinsame Bildungsgrundlage, ihre nicht aristokratische Herkunft, ihre Bewusstsein, Auserwählte zu sein, die vorherrschende Atmosphäre der Unbestechlichkeit, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Sogar das starre System der automatischen Beförderung hatte zumindest den Vorteil, dass die typisch aristokratische oder monarchische Günstlingswirtschaft ausgeschlossen war.
Also, wir können schon mal zusammenfassen. Die bürgerliche Gesellschaft führte sowohl in den Rängen des Staates als auch auf dem privatwirtschaftlichen Markt zu neuen sozialen Charakteren, zu Parvenu, zu Karrieristen, zu Neureichen. Aber auch die Arbeiter konnten leichter als früher Berufe ergreifen, nachdem das Zunftwesen abgeschafft und die Gewerbefreiheit eingeführt wurde, und konnten sich dementsprechend auch leichter hocharbeiten. Und auch in freien künstlerischen Berufen waren auf einmal ungeahnte Karrieren und vor allem zu scheffelnde Reichtümer möglich. Auch das hat sich da also sehr stark verändert. Also während man lange Zeit ja es eigentlich so institutionalisiert hatte, dass die Kunst sehr stark von auch herrschaftlichen Brotgebern abhing, ja, also wie zum Beispiel auch ein Richard Wagner, der eigentlich sein Leben lang da am Tropf von Ludwig II. Hängt. So in der Art ist das auch in der Kunst dann, dass man da so eine Demokratisierung hat, also dass Leute reich werden können, die vorher nicht reich werden konnten. Und all das besitzt durchaus einen progressiven Charakter gegenüber der vorkapitalistischen Ära, in der Innovationen und deren Verbreitung gehemmt wurden durch einen Markt, der von Zünften monopolisiert war oder in der Menschen zum Beispiel auch keine Bewegungsfreiheit hatten und ihre Scholle nicht verlassen durften. Auch das sollte man nicht vergessen. Man hatte einfach lange Zeit in der Menschheitsgeschichte keine Freiheit, sich den Ort, wo man wählen möchte, leben möchte, auszuwählen. Sondern man war dann beispielsweise einfach ein Leibeigner, man hatte seine Scholle und musste da seiner Arbeit nachgehen, seinen Zehnt abtreten und die Klappe halten und hatte sehr enge Grenzen, in denen man sich bewegen durfte.
Gleichzeitig kennen wir die Kehrseite. Es gibt noch immer heute viele Menschen, für die sich solche Aufstiege nicht einstellen. Immerhin braucht diese Gesellschaft weiterhin unzählige Arbeiter, die sich für wenig Lohn ausbeuten lassen. Das wird ja auch bei all diesen Codes immer vergessen. Dass zwar Individuen aufsteigen können, aber nicht die gesamte Gesellschaft kann sich dieser Jobs entledigen, weil sie ja offenbar gebraucht werden und der Coach braucht sie am Ende auch. Das Ideal der Meritokratie, das man etwa besonders stark im American Dream findet, ist eigentlich ein sehr grausames. Wer es von ganz unten nach oben schafft, der kann ungeheuren Reichtum genießen, der hat Glück. Der Rest der Gesellschaft, der das nicht schafft, schaut in die Röhre. Und das ist auch nicht so, dass man sagen kann, ja, wir hätten sich alle genug angestrengt, wären alle aufgestiegen. Das kann ja nicht gehen. Ja, also es können nur wenige aufsteigen. Und deswegen ist ja das eigentlich sehr interessant, wie der Philosoph Michael Sandel diese Meritokratie betrachtet hat in seinem Buch Das Ende des Gemeinwohls. Nämlich er sagt, das ist eigentlich ein System, das die ganze Zeit Verlierer produziert. Und deswegen ist auch eine Politik, die darauf so stark abzielt, Chancengleichheit herzustellen, eine, die die ganze Zeit eine Wählerschaft hat, die sich als Verlierer fühlt, beziehungsweise die Politik dann dafür verantwortlich macht, dass sie verloren hat. Denn eigentlich war doch dieser Aufstieg versprochen, aber dieses Aufstiegsversprechen ist ja ein nicht einlösbares für alle in einem meritokratischen System wie dem unseren. Und das ist eigentlich so eine ganz interessante Konstellation, bei der man da ist, dass man eigentlich immer auch volkswirtschaftlich über das Ganze nachdenken müsste. Und dann würde das mit der Meritokratie, diesem Aufstiegswillen, sich doch ein bisschen abschleifen und man würde ein bisschen hinter die Kulissen dieses American Dream blicken.
Es ist auch schön, dass du nochmal diese Coaches kurz als Vergleichsmaterial bringst, Wolfgang, weil das ja auch etwas sehr Lustiges ist. Die Coaches sagen ja eigentlich auch immer, gib, was weiß ich, diese ganzen niederen Arbeiten im Haushalt oder so, gib die ab an schlecht bezahlte Leute, stell eine Putzkraft ein, lass für dich kochen oder geh irgendwo günstig essen, denn dein Stundenlohn muss einfach so hoch sein, dass du davon diese Leute bezahlst für die in Anführungszeichen niederen Arbeiten, sodass du die selbst nicht machen musst. Das heißt, die machen eigentlich auch sehr explizit, ja klar gibt es weiterhin die Leute, die schlecht bezahlt sehr notwendige Tätigkeiten verrichten, aber das darfst nicht du sein. Ja, das muss irgendwer anders machen. Irgendwer anders muss an diesem Punkt der Nahrungskette stehen und vor sich hin krebsen sein Leben lang, aber nicht du. Das heißt, eigentlich sind die sogar oftmals so zwischen den Zeilen sehr ehrlich. Sie sagen einfach, es gibt diese Hierarchie in der Gesellschaft, die ist gut und wünschenswert, aber du Alpha-Male, du hast dann einen anderen Platz verdient. Und jetzt hast du schon auch gesagt, das ist etwas, was natürlich auch das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen sehr berührt, dass es so viele Verlierer gibt, die produziert werden. Und das Gerechtigkeitsgefühl ist natürlich wichtig für die Politik, um sich darauf berufen zu können, ja, dass der Volkszorn nicht allzu groß wird. Und deshalb lautet ja auch ein besonders wichtiger Wert der bürgerlichen Gesellschaft Chancengleichheit. Das ist ein Wert, der von bürgerlichen Politikern immer wieder heraufbeschworen wird, auch in Deutschland, ja, auch im Koalitionsvertrag zum Beispiel steht natürlich das Wort Chancengleichheit ganz groß. Und das ist natürlich so eine heikle Sache. Denn es ist so, klar, wenn so ein sozialer Umbruch da ist, wie zum Beispiel nach der Revolution in Frankreich, dann gibt es auf einmal neue Eliten, die zum Beispiel vom Staat ernannt werden. Ja, also dass es neue Adlige gibt, die sich ums Land verdient gemacht haben. Es gibt Leute, die vorher nicht im Staatsrang waren und die dann durch die Meritokratie im Bildungssektor da aufrücken. Also da kann man wirklich von einer Meritokratie sprechen. Und auch auf dem Markt gibt es dann ganz neue Gewinner, die entstehen. Das Problem ist natürlich nur, das verfestigt sich sehr schnell. Es erstarrt ja eigentlich wieder. Das heißt, man hat wieder neue Gewinner, die deutlich mehr haben als andere und die deshalb von Anfang an mehr Geld haben und die aber auch das institutionelle Netzwerk haben, um die Kinder gut unterzubringen. Wer in einem Ministerium arbeitet, der kann mal ein gutes Praktikum organisieren. Wer in einem Unternehmen arbeitet, vielleicht sogar in einem Vorstand sitzt, der sitzt dann oftmals auch in einem anderen Unternehmen noch mit im Vorstand und kann da nochmal was deichseln. Das heißt, man hat diese ganzen Netzwerkeffekte und die lassen sich auch trotz der ganzen staatlichen Umverteilung, die sich nutzbar machen lässt, zum Beispiel für eine große Bildungsexpansion, die lässt sich natürlich nie komplett tilgen und das will der Staat ja auch gar nicht. Er will ja eigentlich, dass die Leute, die im Kapitalismus reich werden, von diesem Eigentum möglichst viel behalten dürfen. Das ist ja auch das Versprechen des Kapitalismus. Wenn du reich wirst, dann geht es dir richtig gut und dann darfst du das auch behalten. Das heißt, dieses Versprechen der Meritokratie ist ohnehin ein etwas vergiftetes, wie du schon erklärt hast, weil das beständig so oder so Verlierer erzeugt. Aber es ist auch wahnsinnig schwierig für die Politik praktisch umzusetzen.
Ja, das ist ein Balanceakt, könnte man sagen. Und wir könnten uns heute mal ansehen, wie sieht es mit der sozialen Mobilität eigentlich aus? Ist es einfach, Karriere zu machen? Oder ist doch in Wahrheit meist gar keine große Veränderung da zu dem, was die Eltern gemacht haben? Vor einigen Jahren gab es dazu eine bemerkenswerte Studie des DIW, die von einer absoluten sozialen Mobilität sprach. Heißt, wenn man sich Gruppen von 45-Jährigen anschaut und mit dem Berufsstatus der Eltern vergleicht, dann sind die meisten Deutschen tatsächlich aufgestiegen. Wer Kind von ungelernten Arbeitern war, hatte gute Chancen, zumindest ein Facharbeiter zu sein, auch wenn die oberen Ränge der Berufshierarchie meistens weiterhin schwer erreichbar waren.
Und diese sogenannte absolute soziale Mobilität, also dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung aufsteigt, ja, also wenn man Kind aus höheren Schichten ist, dann landet man natürlich eh in den höheren Schichten, aber zum Beispiel wer Kind ungelernter Arbeiter ist, der rückt dann hoch zum Facharbeiter beispielsweise oder vielleicht noch eine Stufe höher. Und diese Steigerung der sozialen Mobilität ist natürlich begründet mit dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum. Ja, wir kennen von Ulrich Beck diesen Begriff des Fahrstuhleffekts, also dass in Deutschland alle Schichten und Klassen nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestiegen sind in der Qualität ihrer Lebensführung, aber auch in der Qualität der Jobs, die sie verrichten. Ja. Ja, also wenn eine Wirtschaft so wächst wie die bundesdeutsche nach Ende des Zweiten Weltkriegs, gibt es einfach mehr gute Jobs als vor dieser Entwicklung. Und die besonders schlecht bezahlten Jobs, die werden dann beispielsweise ins Outland ausgesourced oder beispielsweise oftmals auch mit Migranten besetzt, die sich dann wiederum hocharbeiten im Laufe der Jahrzehnte. Wie sieht es jetzt innerhalb der Alterskohorten aus? Ist der soziale Aufstieg im Vergleich zu den anderen Mitbürgern aus derselben Generation einfacher als früher? Also wir haben ja eben zwischen den Generationen einen Vergleich gezogen, also den Leuten geht es besser als den Eltern. Aber wie sieht es jetzt innerhalb der Generation aus? Nun, da ist es tatsächlich nicht so, dass man eine große Verbesserung hat. Also die Durchlässigkeit hat sich nicht nennenswert erhöht. Die Studie konstatiert, Zitat, nur wenige Veränderungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist weiterhin deutlich wahrscheinlicher, selbst einen Beruf in der ersten Statusgruppe der leitenden Angestellten zu erreichen, wenn die eigenen Eltern bereits einen solchen Beruf hatten. Die Wahrscheinlichkeit, in der Gruppe der un- und angelernten Arbeiterinnen zu verweilen, ist über die Kohorten leicht angestiegen. Von starker Durchlässigkeit sind wir also ein gutes Stück entfernt. Also auch wenn alle dann quasi besser dastehen als vorherige Generation, ist zwischen den einzelnen Schichten im Wettbewerb eigentlich kaum größere Mobilität da als früher.
Es gibt aber ein Bereich, wo es eine Angleichung gegeben hat, und das ist der Bereich zwischen Männern und Frauen. Ja, da können wir ganz klar sagen, während Männer zuletzt eher Abstieg erlebt haben, haben viele Frauen einen Aufstieg erlebt. Das ist wenig verwunderlich, denn durch den Zustrom von Frauen auf den Arbeitsmarkt gibt es mehr Konkurrenz auf dem Markt und auch die höheren beruflichen Etagen stehen Frauen nun offen, im Gegensatz zum Status quo vor wenigen Jahrzehnten noch, ja. All das ändert aber nichts daran, wie gespalten die moderne Arbeiterklasse ist. In Verlierer und Gewinner, wie der Journalist Simon Cooper im vergangenen Jahr in der Financial Times festhielt. Diese Aufteilung ist weiterhin existent, ja. Und er schreibt da ganz klar, grob gesagt, gibt es zwei Arten von Arbeitnehmern, Geringverdiener und Hochverdiener. Die Hochbezahlten studieren in der Regel bis in ihre 20er Jahre und verbringen dann vielleicht Jahre damit, sich für einen Beruf zu entscheiden. Sie verfügen über ein hohes Maß an Autonomie bei der Arbeit, manchmal haben sie ein Büro und sogar eine Toilette für sich allein. Sie bestimmen ihren Zeitplan selbst, steigern mit der Zeit ihr Gehalt und ihren Status und entspannen sich im Urlaub am Pool. Manche wollen nie in Rente gehen. Die Höhergestellten leben in der Regel bis in ihre 80er.
Ja, und ganz
das
anders.
Das ist immer wieder zu sehen, auch wenn man sich das ansieht, wie lange da Leute auch dabei bleiben wollen. Und das ist ja, glaube ich, auch immer so ein Problem, wenn es darum geht, ob man das Eintrittsalter in die Rente verlängern sollte. Ja, dann werden ja oft diese Leute befragt. Und die haben natürlich eine andere Haltung dazu, wie die sich da wirklich den Buckel krumm schuften müssen.
Ja, weil die auch wissen, dass wenn die nochmal 3 Jahre drauflegen, in einer Arbeit, der sie ohnehin gerne nachgehen, dass sie da ihre Rente sehr erklecklich nochmal quasi durch verbessern können. Und dementsprechend sind die dann natürlich sehr bereit. Ganz anders ist es dann bei den Niedriglöhnern. Die können das nicht so einfach. Cooper schreibt, dann denken Sie an gering bezahlte Arbeitskräfte wie Reinigungskräfte, Kassierer und Bauarbeiter. Sie beginnen oft schon im Jugendalter eine Berufsausbildung und nehmen mit 18 Jahren ihre Arbeit auf. Sie haben wenig Autonomie. Früher wurden sie von Menschen herumkommandiert, heute zunehmend von Algorithmen, die zum Beispiel zählen, wie viele Anrufe sie tätigen. Viele sind jahrelang arbeitslos, arbeitsunfähig oder haben keine Jobs, keine Karrieren. Mit 60 schrubben sie vielleicht noch Böden für den Mindestlohn. Manche Geringverdiener werden mit Anfang 60 behindert oder chronisch krank und sterben in ihren 70ern. Und das ist ein sehr wichtiger Text, weil der wirklich mal darauf hinweist, ja, es gibt Karrierechancen in dieser Gesellschaft, es gibt Aufstiegschancen, aber das ändert nichts daran, dass allem Gerede von Karriere und sozialer Mobilität zum Trotz dieses System weiterhin auf schlecht bezahlter, knüppelharter Arbeit fußt. Also gerade diese Menschen haben die schlechtesten Lebensverhältnisse, sie sterben am frühesten, obwohl sie ganz besonders relevante Arbeiten verrichten, zum Beispiel Reinigung oder auf der Baustelle. In Deutschland ist es natürlich so, viele dieser Arbeiten werden mittlerweile von Migranten verrichtet, da haben wir kürzlich drüber gesprochen, und deshalb erfahren dann die schlechten Arbeitsbedingungen wenig Aufmerksamkeit, aber das ändert nichts daran, dass es weiterhin die Tätigkeiten gibt und dass es Menschen gibt, die ihr ganzes Leben lang auf die niederen Ränge der Lohnhierarchie verwiesen werden und darüber nie hinauskommen. Und das ist schon ein großes soziales Problem, über das gesprochen werden muss. Der zitierte Autor, der da in der Financial Times geschrieben hat, der Cooper, der fordert deshalb beispielsweise, dass diese Leute früher in Rente gehen dürfen müssten, weil du ja eben auch gesagt hast, die wollen ja eigentlich oftmals länger arbeiten, diejenigen, die gut verdienen, aber die anderen können das gar nicht. Und er zieht da so den Vergleich zum Beispiel zu Bergwerkarbeitern. Da hat ja auch der Staat früher gesagt, es muss möglich sein, dass diese Leute früher in Rente gehen, weil die ansonsten, wenn man die bis 60 oder noch länger arbeiten lässt, körperlich kaputt sind und sehr früh dann an einer Staublunge sterben oder so. Und so könnte man natürlich auch heute darauf pochen, dass es eine gewisse positive Diskriminierung von Menschen in harten Berufen gibt. Sollte, dass die früher in Rente gehen können, wohingegen diejenigen, die körperlich nicht so anstrengende Jobs machen, länger arbeiten müssten.
Ja, aber das wird eine schwierige Sache sein, das durchzuboxen, denn das Interesse daran ist sehr gering und es ist natürlich sehr geschickt dann auch, dass sehr viele Leute, die keinen deutschen Pass haben, diese Arbeiten verrichten, die nicht wählen dürfen in Deutschland. Das heißt, die Politiker müssen sich gar nicht darum scheren, die als Wähler zu gewinnen und das macht es dann alles noch einmal schwieriger. Zum Abschluss noch ein Veranstaltungshinweis. Wir sind am 14. September in Lübeck, um beim Jugendkongress von Larage über Demokratietheorien zu sprechen. Wir freuen uns, wenn wir dann viele von euch sehen. Ich weise noch darauf hin, dass ich am 11. September in Berlin bin im Brechthaus, um über Ernst Jüngers In Stahlgewittern zu sprechen. Am 12. ist dann auf dem Internationalen Literaturfestival die Buchpremiere von Selbst Schuld, einer Anthologie, die ich gemeinsam mit Ann-Christine Klusti bei Hanse herausgebe. Und am 7. September bin ich in Mainz zu Gast, um über Pedro Almodovars Die Haut, in der ich wohne, zu sprechen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!